herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu Hast du schon gehört? Deinem News-Format der Privatpiloten-Lounge. Auch diesmal haben wir euch einiges zusammengetragen, deswegen lasst uns gleich starten. Anfangen möchte ich mit einer Ankündigung von Garmin. Garmin stellt nämlich das neue GTR 205 und das GNC 205 vor. Der Avionik-Spezialist Garmin hat gerade zwei brandneue kompakte Funkgeräte vorgestellt. Sie haben eine Rahmenhöhe von nur 1,3 Zoll und sind perfekt für Flächenflugzeuge und Hubschrauber geeignet. Das Besondere, eines von den beiden Geräten kann sogar Funknavigation. Sowohl das Funkgerät GTR 205 als auch das NAVCOM-Gerät GNC 215 haben ein farbiges LCD-Display, das wirklich gut ablesbar ist. Die Benutzeroberfläche ist super intuitiv und mit einer weltweiten Frequenzdatenbank ausgestattet. Du kannst zwischen einem Kanalabstand von 25 und 8,33 kHz wählen. Auf dem Display werden dir immer die aktuellen und auch die Standby-Frequenzen angezeigt. Das GTR 205 enthält eine weltweite Frequenzdatenbank. Das heißt, sobald du eine Frequenz eingestellt hast, dir auch angezeigt wird, zu was für einer Funkstation die dazugehört. So kannst du immer vergleichen, ob du das Richtige eingestellt hast. Mit dem GNC 215 NAVCOM-Gerät erhältst du die gleichen COM-Funktionen wie beim GTR 205, aber zusätzlich UKW-Navigationsfunktionen einschließlich VOR und ILS. Dank der integrierten Suche kann das GNC 215 die gewünschte Navigationsfrequenz automatisch aus einer globalen Datenbank finden und so werden Stationen auch ganz bequem identifiziert. In den USA sind die beiden Geräte bereits zugelassen. Die unverbindliche Preisempfehlung für das GTR 205 sind 2695 US-Dollar und das GNC 215 NAVCOM-Radio ist für 5295 US-Dollar erhältlich.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Jetzt zu Vans Aircraft. Ihr habt ja mitbekommen, dass es Vans nicht so gut ging. Es gibt ein neues Update und zwar sind Bausätze und Teile wieder lieferbar. Vans Aircraft hat ja nach den Ankündigungen vor ein paar Wochen mittlerweile den Gläubigerschutz gemäß Chapter 11 beantragt in Amerika und hat sich ein bisschen restrukturiert. Jetzt gab es starke Verkaufspreissteigerungen und nachdem die Produktion gestoppt wurde und diese Verkaufspreise hochgepackt wurden, läuft die Produktion jetzt wieder und Vans Aircraft hat ein Business-Update für seine Kunden rausgegeben. Trotz der Preissteigerung bestätigten 65% der Kunden ihre Bestellung. Neue Bausätze werden kontinuierlich gefertigt und über 100 sind bereits ausgeliefert. Es gibt ein Programm zum Austausch der fehlerhaft geschnittenen Laserbauteile. Alle rund 1800 betroffenen Kunden wurden individuell informiert und Vans Aircraft verbessert permanent die Lieferketten. Und für die Kunden, die Anzahlungen auf Motoren, Propeller und Avionik geleistet haben, da arbeitet man noch an einer Lösung. Also generell positive Nachrichten von Vans, es scheint weiterzugehen. Die nächste Nachricht handelt um das FLAM. Und zwar habt ihr wahrscheinlich in einer der letzten Unfallanalysen der BFU von dem Unfall einer DG-300 und einer LS-4 gelesen, die zusammengestoßen sind. Beide Flieger hatten FLAM an Bord, aber eines mit einer veralteten Software und diese funkt dann nicht. Dies war bisher der Standard und eine große Schwachstelle des FLAM-Systems. Das soll ab 2024 behoben sein. Die grundlegende Neuerung im Kommunikationsprotokoll soll das möglich machen. Mit der neuen Firmware senden die Geräte zusätzlich zu den Positions- und Bewegungsdaten Informationen zu dem eigenen Firmware-Status. Dadurch können FLAMs in der Umgebung miteinander kommunizieren. Und wenn ein Gerät mit aktueller Firmware auf ein nicht aktualisiertes Gerät stößt, wechselt es situativ auf ein älteres Protokoll und je nach Abstand und Gefährlichkeit des anderen Luftfahrzeuges. Die Kollisionswarnung funktioniert trotz unterschiedlicher Firmware, was bisher, wie gesagt, nicht der Fall war. Allerdings könnten durch die älteren Protokollversionen bestimmte Zusatzfunktionen nicht verfügbar sein. Es wurde viel Aufwand betrieben, um ein Protokoll zu entwickeln, mit dem alle Generationen von Geräten sicher bedient werden, miteinander kommunizieren können. Die Arbeiten daran haben fast 3 Jahre gedauert. Die Aufgabe ist ziemlich komplex und der Hersteller hat lange gezögert, dieses Updates für FLAMs kostenlos sind. Und wie gesagt, diese Kosten werden so nicht reinkommen, die Entwicklungskosten. Aber nichtsdestotrotz erhöht es die Sicherheit und es ist ein sehr, sehr guter Schritt von dem Konsortium FLAM, dass das jetzt so gehandhabt wird, dass auch die Protokolle untereinander oder die Firmware-Versionen mit unterschiedlichen Ständen miteinander reden können, damit solche Unfälle wie zwischen der DG300 und der LS4 nicht mehr passieren müssen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Serie Fliegen ins Ausland. Wir befinden uns in Teil 11. Ich will euch heute ein bisschen entführen Richtung Spanien und Portugal. Als ich die heutige Folge recherchiert habe und mir die Karten angeguckt habe, verschiedene Foren durchleuchtet, durchkämmt, durchsucht habe, dabei ist mir aufgefallen, dass gerade in Spanien die Bürokratie noch schlimmer sein kann als bei uns in Deutschland. Und dass den Piloten dadurch eigentlich mehr oder weniger auch die Freude am Fliegen der allgemeinen Luftfahrt so ein bisschen genommen wird. Wenn man aber ein bisschen genauer hinguckt und so den ein oder anderen Trick vielleicht beachtet, dann ist es dann doch nicht so schlimm, wie es im ersten Moment erscheint und man trotzdem Spaß haben kann beim Fliegen in Spanien und Portugal. Das allererste, was ich natürlich erstmal wieder gemacht habe, ich habe meine Navigations-App aufgemacht, ich habe mir die Lufträume angesehen und was soll ich euch sagen, großflächig habe ich die Gebiete Charlie und Delta gesehen. Dann habe ich mir das Ganze ein bisschen genauer angeguckt, habe mit dem ein oder anderen Bekannten gesprochen, der schon mal in Spanien geflogen ist, weil ich persönlich war noch nicht da und habe gesagt, sag mal, wie funktioniert das denn eigentlich hier in Spanien mit der Fliegerei? Der hat mir dann gesagt, dass man in Rücksprache mit den Lotsen oft Freigaben für die Durchflüge von Charlie und Delta bekommen kann. Und wenn man in Zentralspanien unterwegs ist, dann besteht sogar die Möglichkeit, diese Lufträume unterhalb von 1000 Fuß AGL zu unterfliegen. Guten Tipp, den ich von ihm noch bekommen habe. Er hat mir gesagt, dass man westlich von Madrid zum Beispiel Routen findet, sogenannte VFR-Wegpunkte. Wir erinnern uns an Kroatien, da gibt es das ja auch entlang der Adriaküste. Und er sagte, diese Routen wird man also auch westlich von Madrid vorfinden. Spannend wird das dann, wenn man Richtung Mittelmeerküste fliegt. Dort gibt es ja dann die größeren Flughäfen Barcelona, Reus, Alicante, Valencia und. Und dort überlagern sich die Kontrollzonen und da wird's echt eng mit dem Flieger durchzukommen. Das kann auch schon mal passieren, dass man einfach mal ein bisschen von den Lotsen aufs Meer rausgeschickt wird, einfach weil es die Kapazität nicht hergibt, dann dort durch die Lufträume durchzukommen. Und wen wird's verwundern? Barcelona ist von den Lufträumen und von der Aufnahmekapazität noch viel enger bis gleich null. In Spanien gibt es sogar noch einen zusätzlichen Luftraum, den wir hier bei uns in Europa so nicht kennen. Das ist Luftraum Alpha. Wenn ihr also in Spanien unterwegs seid, müsst ihr euch mit einer äußerst akribischen Flugvorbereitung und einem sehr intensiven Studium der Lufträume auseinandersetzen. Und zusätzlich ist es unabdingbar, dass ihr mit den Lotsen in Kontakt steht. Bevor wir zu den Flugplätzen an sich kommen, möchte ich mit euch erstmal das Thema Afgas ansprechen. Denn wie sollte es so sein? Man guckt in seine AEP rein, man geht seine Plätze durch und die Plätze, die dann sagen, wir haben Afgas, die haben das teilweise nicht oder nicht mehr. Und zum anderen, Afgas ist in Spanien einfach nicht so sehr verbreitet. Eine Frage, die beim Tanken immer aufkommt, ist jene der Tankanbieter nach der sogenannten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das kennen wir ja hier bei uns in Deutschland von den Unternehmen, dass die eine solche haben. Kann man die in Spanien nicht vorweisen, dann verweigern die Tankwarte die Treibstoffabgabe. Wenn das Flugzeug auf die Firma zugelassen ist, na logisch, dann habt ihr die ja, diese Umsatzsteuer-Identnummer, dann könnt ihr die dann da angeben. Und wenn ihr mit dem Charterflugzeug oder mit der Vereinsmaschine unterwegs seid, dann macht es eigentlich auch Sinn, dass man diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gleich mal im Vorfeld schon mal mitnimmt. Dann hat man die griffbereit. In Spanien lassen sich die Plätze in zwei Kategorien einteilen, also so ähnlich wie in Italien in die vier Kategorien, die ich damals angesprochen habe. Die kleineren Plätze werden von diesem staatlichen Luftfahrtdienstleister ENA geführt. Die sind sehr unkompliziert anzufliegen. Da müsst ihr auch nicht damit rechnen, dass ihr irgendwie einen Slot bekommt. Es gibt oft keine PPR und auch keine Handlingpflicht. Ich habe euch ein paar Beispiele rausgesucht. Ampo Brava, Lima Eco Alpha Papa, das liegt im Nordosten, direkt hinter der französischen Grenze. Dort gibt es auch eine deutsche Werft. Man kann von dort aus zum Fischerdorf Caracas fahren und kann sich dort auch das Sommerhaus von dem Maler Salvador Dalí anschauen. Südlich von Madrid gibt es dann Casarubios, Lima Eco Mike Tango. Auch die Hauptstadt Madrid kann man von dort aus sehr gut erreichen. Nördlich von der Kontrollzone von Alicante liegt Mutxamel, Lima Eco Mike Uniform. Und wer sich im Bereich von Barcelona aufhält oder dahin fliegen möchte, dem wird der Flugplatz Sabadell, Lima Eco Lima Lima empfohlen. Es gibt an diesem Platz für das Tanken einige Besonderheiten. Ist ja immer so gut, wenn man Bekannte hat, die man dann ausfragen kann. Und zwar, das Tanken soll oder wird auf der Nordseite durchgeführt. Da gibt es aber auch einen Tanklaster, der saust da auf dem Vorfeld rum. Wenn man denen dann begegnet, dann kann man dann auch mit seiner RBP-Karte tanken. Und die eigentlichen Parkflächen, die gibt es dann wiederum auf der Südseite. Also muss man ein bisschen spazieren fahren. Für das Abstellen gibt es dann noch eine Besonderheit. Da gibt es dann ein Häuschen, so eine Hütte. Das ist mit Telefon, Drucker und mit einem Bezahlautomaten ausgerüstet. Und man muss dann in der Zentrale anrufen des Flughafens und dann bekommt man die Rechnung für die Lande- und Abstellgebühren dann eben in diesem Häuschen dann eben ausgedruckt. Und mit der Vorlage von der Quittung, dann lässt einen auch der Wachmann dann zum Tor hinaus. Also ihr seht, in Spanien, es ist ein schönes Land, aber die Bürokratie macht doch dann dem Privatpiloten dann doch einen kräftigen Strich durch die Rechnung, was das angeht. Von daher war die Ausbeute diesbezüglich doch ein bisschen mager. Nevertheless habe ich natürlich für euch die Spanien-Tipps, worauf es ankommt, worauf ihr achten müsst. Spanien ist EU-Mitglied und natürlich auch Schengen-Land und dementsprechend kann natürlich auch jeder Flugplatz direkt angeflogen werden. Fliegt ihr über die Grenze nach Spanien, dann ist eine Flugplanpflicht erforderlich. Den Transponder dürft ihr auf 7000 einstellen. Wetterinformationen natürlich auch unten in den Shownotes über flugwetter.de oder unter ama.aemet.es. Die Kolleginnen und Kollegen mit einem UL benötigen eine Einfluggenehmigung. Die bekommt ihr unter www.aepal.aero-flying-in-spain. Und kleine Besonderheit, Kontrollzonen sind für die ULs tabu. Ein FIS-Service, wie wir ihn aus Deutschland und den anderen Ländern kennen, gibt es in Spanien in dieser Art nicht. Bei Bedarf muss man also mit der nächstgelegenen ATC-Stelle sprechen. Und bezüglich des Handlings nochmal der Hinweis, dass man bitte darauf achten soll, ob die Plätze von ENA, diesem Luftfahrtdienstleister, geführt werden oder nicht. So, und damit springen wir dann mal zum Nachbarn nach Portugal. Ja, also allzu viele Flugplätze habe ich jetzt nicht gefunden. Nichtsdestotrotz lassen sich aber doch die interessanten Regionen von Portugal mit diesen wenigen Auswahlmöglichkeiten an Flugplätzen ziemlich gut anfliegen und auch besuchen. Es gibt einen sehr schönen kleinen Flugplatz, der liegt so ja, gute 45 Minuten von der Stadt Porto entfernt, heißt Maya Vilar de Luz, Lima Papa Victor Lima. Ja, Afgas, ja, kann man bekommen, ist kein Problem, kostet der Liter aber nur gerade schlappe 4 Euro. Landeparkgebühren konnte ich nicht rausbekommen, scheinen aber auch ein bisschen variabel zu sein. Wenn ihr dorthin fliegt, macht es natürlich Sinn, mit dem Flugplatz vorher in Kontakt zu treten, dass man euch ein Taxi bestellt und dass ihr dann in die Stadt kommt. An der Stelle der kleine Hinweis, Portugal ist wirklich sehr gut aufgestellt, auch mit Uber. Wer Lissabon besuchen möchte, dem empfehle ich den Besuch des kleinen Flugplatzes Cascais oder Cascais, wie man es ausspricht im Portugiesischen, Lima Papa Charlie Sierra. An diesem Platz herrscht aber Handlingpflicht und es gibt Afgas. Großer Wermutstropfen jetzt, wenn ihr nach Cascais fliegt und dort landet, dann wird euch diese Landung mit Abfertigung, Handling etc. pp. Circa um die 300 Euro mit einer Eco-Klasse kosten. Klar, die Küste von Portugal ist landschaftlich wunderschön. Das ist ein Flugabenteuer, das seinesgleichen sucht. Die Südwestspitze rumzufliegen, die Algarve zu sehen, das ist großartig aus der Luft. Nichtsdestotrotz solltet ihr nicht nach Faro fliegen, Lima Papa Foxtrot Romeo. Dort sollen nämlich die Landegebühren bei 700 Euro und höher liegen. Das könnte man also mit Frankfurt am Main vergleichen. Da kostet ja eine Cessna 172 auch 700 Euro. Also das wäre es mir dann nicht wert. Aber es gibt eine Alternative dazu. Portimao, Lima, Papa, Papa, Mike. Hier müsst ihr aber vorab anrufen, um einen Parkplatz für den Flieger zu bekommen. Aber Sprit soll es geben, aber nichtsdestotrotz lieber nochmal schreiben, vielleicht auch anrufen und fragen, dass man Sprit bekommen kann. Es gibt auch in dieser Nähe einen UL-Platz, Lagos. Der hat die Kennung Lima Papa 59. Der nimmt auch Echo-Maschinen auf, muss man aber vorher anrufen. Die E-Mail-Adresse des Besitzers, die schreibe ich euch unten in die Shownotes rein. Ich sage es euch aber gleich, wie es ist. Die Bahn ist 480 Meter lang und 9 Meter breit. Wenn ihr euch rund um Lissabon oder Faro bewegt, dann gibt es hier sogenannte Luftraumbesonderheiten. Die sind in VFR-Tunneln eingebettet. Das heißt also, auf festgelegten Routen fliegt ihr dann teilweise auch ohne Freigabe des Lotsens, aber mit Hörbereitschaft im Luftraum Charlie. Das bedeutet also, dass ihr diesen Flugplatz Cascais von einigen Ausnahmen jetzt mal abgesehen nur über die südliche Route um Lissabon herum erreichen könnt. Ihr müsst also hier auch wieder sehr genau und pingelig die Flugvorbereitung durchführen, denn die Verfahren unterscheiden sich zwischen den Regionen doch erheblich und müssen auch dementsprechend beachtet werden. In der AEP im Abschnitt Enroute 3.5 unter Other Routes könnt ihr dann auch diese Besonderheiten nochmal nachlesen. Spanien und Portugal, sicherlich landschaftlich wunderschöne Länder, aber aufgrund der hohen Dichte von den Verkehrsflughäfen und der Lufträume und der Luftraumstruktur ist es dann doch ein bisschen schwierig, dann da mit seinem Ecoflieger, mit seinem Ultraleichtflugzeug hinzukommen. Kommen wir aber zu den Portugal-Tipps. Portugal, EU, Mitglied, Schengenland, jeder Flugplatz kann von euch angeflogen werden. Beim Grenzüberflug muss der Flugplan vorhanden sein. Ihr braucht auch einen Flugplan, wenn ihr die angesprochenen VFR-Tunnel nutzt. Der Transponder steht auf 7000. Wetterinformationen gibt's bei flugwetter.de oder bei brief.meteo.pt. Einfluggenehmigung für die Kolleginnen und Kollegen mit UL gibt es nicht. FIS spricht sehr gut Englisch und ist auch jederzeit hilfsbereit. Die AIP VFR könnt ihr euch runterladen. Ich stelle euch den Link unten in die Shownotes rein. Ihr müsst euch zunächst kostenlos dort registrieren. Und nochmal, damit es nicht in Vergessenheit gerät, die VFR-Tunnel, gerade um Porto, Lissabon, Faro, sind eben dementsprechend eingerichtet. Sie haben unterschiedliche Regelungen zum Durchflug. Dementsprechend ist das bitte zu beachten. Schaut deswegen in die AIP rein. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in Spanien, in Portugal. Lasst es euch gut gehen. Blue Skies, many happy landings. Zurück zum Johann.
Und als letztes habe ich noch einen Termin für euch, wieder auf der Aero. Es gibt vom BWLV, also vom Baden-Württembergischen Luftsportverein, eine Fluglehrer-Auffrischungsschulung, auch in Präsenz auf der Aero. Wer also keine Lust hat, bei der vorgeschriebenen Fortbildungsveranstaltung vor einem Rechner zu sitzen, der kann das auf der Aero in Präsenz tun. Einige tun sich da ja einfacher. Die Präsenzveranstaltung findet am Dienstag, den 16. April statt, also technisch gesehen ein Tag vor der Aero. Natürlich wird es auch weiter Online-Angebote geben, aber für all diejenigen, die lieber irgendwie in Präsenz das machen, gibt es diesen Termin 16. April, ein Tag vor der Aero-Eröffnung. Anmelden könnt ihr euch über die Seite des BWLV. Das war's auch von dieser Woche. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.